Es ist ziemlich genau ein Jahr her, ein bisschen weniger, im April 2014 war es, da gab es einen Aufschrei und das vollkommen zu Recht. Im Westen und auch in Bangladesch. Denn dass dort Menschen, die für westliche Konsumgüter Kleidung zusammennähen, zu Hunderten verbrennen, weil ihre Arbeit nichts kostet, das ist schlicht und ergreifend ein Skandal. Und dann sollte alles besser werden. Und dann ist man wiederum überrascht, dass dann irgendwann vor einigen Monaten in den Zeitungen stand, dass der engagierte deutsche Entwicklungsminister mit einem Vorhaben gescheitert sei. Dem Vorhaben, per Bündnis für nachhaltige Textilien alles besser zu machen. So heißt das Bündnis tatsächlich. Vor einigen Monaten war dann über die Nachrichtenticker Folgendes zu lesen. Ich zitiere. Es gibt eigentlich nur Verlierer. Um den Minister ein Bündnis, bei dem kaum einer mitmacht. Für die Textilarbeiter in Bangladesch, Vietnam und Kambodscha ändert sich nichts. Und jene Unternehmen, die dem Bündnis fernbleiben, müssen sich vorwerfen lassen, aus der Katastrophe in der bangladesischen Textilfabrik Rana Plaza nichts gelernt zu haben. Ja, soweit die Agenturen, die Presseagenturen vor einigen Monaten.
Eigentlich wissen es alle. Eigentlich wissen es alle.
Kommentar der Band von Andreas Spechtel, der Band Japanik, eigentlich wissen es alle. Und wo wir schon bei Selbstverständlichkeiten sind, es müsste doch eigentlich eine Selbstverständlichkeit sein zu wissen, dass es einmal einen Weltmarkt gibt und zum anderen einen näheren. Und dass diese gegen jede nicht die mindeste Chance hat. So ernst ist die ja helfen wollen, auch meinen. Denn die Helfer, die sind vielleicht zu dritt, mal sind sie zu 100. Aber der Weltmarkt, das ist der Weltmarkt. Und der ist der Weltmarkt. Und er ist groß und er lebt vom Wettbewerb. Und er ist immer auch ein Wettbewerb der Lohnkosten. Nochmal zitiert aus der dpa-Meldung. Nach Ansicht eines Bündnisses asiatischer Gewerkschaften und Nichtregierungsorganisationen müsste der gesetzliche Mindestlohn in Indonesien verdreifacht, in Kambodscha vervierfacht und in Bangladesch sogar verfünffacht werden. Umgelegt auf ein Kleidungsstück wären selbst dies jedoch nur Mehrkosten von einigen Cent für den Käufer der Produkte. Was wir lernen ist, dass sich Kapitalismus und Ausbeutung dann doch nicht trennen lassen und wer Ausbeutung für einen linken Kampfbegriff hält, der muss sich halt was anderes einfallen lassen, vielleicht auch was Schöneres ausdenken. Es ist nun mal so, im Kapitalismus bieten die einen ihre Arbeit an und die anderen kaufen sie. Solange es mehr Anbieter als Nachfrage gibt, sind die Preise niedrig. Und das nicht nur als Lohn, sondern auch für ein Menschenleben. Was tun bei diesen Zuständen? Eine Antwort, Konsumkritik. In der Praxis heißt es dann zum Beispiel Lebensmittel aus ökologischer Landwirtschaft, vegetarische Kost, vegane Kost, fair gehandelte Produkte, sauberer Strom, Tauschbörsen, Aufrufe zum Shoppingverzicht und so weiter und so fort. Der Trend geht zum kritischen Konsumbewusstsein. Nachhaltigkeit, Umweltschutz, Energiesparen, CO2-Minimierung, gesunde Bio-Nahrungsmittel. All das sind alltägliche Paradigmen, Das war noch undenkbar vor einigen Jahren. Mittlerweile ist das Warenangebot an Bioprodukten, an vollwertigen Lebensmitteln, an ökologisch verträglichen unüberschaubar gewachsen. Das gab es früher nur in irgendwelchen Reformhäusern. Kaum ein Unternehmen leistet sich kein Umweltmanagement. Umweltschutz ist eines der wichtigsten Themen in der Politik geworden. Und die Konsumwelt ist ohne die Labels Bio oder ökologisch abbaubar nicht mehr vorstellbar. Umweltbewusstsein, nachhaltiger Konsum und eine Wachstums- und Konsumkritik befördert den Normalbürger ganz schnell zu einem kritischen Konsumenten. Na klar, der Natur was Gutes tun, ob mit jedem Waschgang oder der Balkontomate und so weiter, klingt ja gut. Gibt nur ein kleines Unbehagen bei diesem kritischen Konsum. Könnte ja auch sein, dass die Kritik den Konsum erleichtert, ihn quasi moralisch erschwinglich macht. Und überhaupt gibt es ja natürlich ein Problem, was man aus alltäglichen Beobachtungen kennt, dass sich die Menschen gegenseitig verachten und sich dabei nicht vorstellen können, dass auch sie verachtet werden, wie sie sich dann besser vorkommen, klüger überlegen, stilvoller, weil sie ausgewählter konsumieren, weil sie Musik hören, die kaum jemand kennt, weil sie im Bioladen einkaufen, weil sie sich bestimmte Kleidung, Autos, Möbel kaufen. Sie haben ja auch für ihren Konsum gute Gründe. Auf ihrem kleinen Planeten sind sie es, die alles richtig machen, die sich auskennen, die richtige Auswahl treffen. Die anderen, das sind die Idioten. Sie haben zu viele, zu wenig Kinder, sie sprechen zu laut oder verdächtig wenig, sie sprechen womöglich auch noch in einer anderen Sprache oder kaufen ganz einfach die falschen Klamotten, das falsche Essen und so weiter. Das ist aber nur eine Seite der Medaille. Die andere ist, dass Konsumkritik eine kapitalistische Selbstoptimierung bereitstellt. Wie das, erklärt Uli Schuster.
Wir denken, Konsumkritik ist mehr ein gesellschaftliches Integrationsmoment als ein rebellischer Gegenpart im heutigen Kapitalismus. Unsere These ist, dass ein Teil der Konsumkritik immer noch in den Ursprüngen der 60er, 70er Jahre feststeckt. Dass man eben teilweise noch von Massenproduktion, Fließbandarbeit ausgeht und implizit im Kopf hat, dass die Arbeiter durch den Zwang des Taktes, durch Rhythmus und Routine mit dem Arbeitsprozess gebunden sind. Heute ist aber eine Veränderung der Produktionsstruktur festzustellen, zumindest in den westlichen Kernländern, auf jeden Fall in den reicheren Staaten Europas und Nordamerikas. Was dazu gehört, ist, dass heute in Deutschland mit Kulturproduktion mehr Geld verdient wird als mit Stahl. Computerindustrie, Internetökonomie, Kulturindustrie, alles Bereiche, in denen die Identifikation und das Bewusstsein der Arbeiterinnen mehr gefragt sind als Routinen, körperlicher Rhythmus, Fließbandarbeit. Kreativität fließt hier als Ressource in das Produktionssystem ein. Und auch in der verarbeitenden Industrie werden Bereiche wie Forschung und Produktentwicklung und Design viel wichtiger. Das bedeutet eben neue Anforderungen an die Arbeitskräfte. Die Denk- und Kooperationsbestandteile nehmen hier ständig zu. Das spiegelt sich auch in Projektarbeit, aber auch in der akademischen Berufsausbildung wider, dass immer mehr Berufe eine akademische Ausbildung verlangen. In dieser neuen Arbeitsgesellschaft ist quasi Kreativität ein wichtiger Rohstoff. Die heutige Berufswelt wandelt sich aber mehr und mehr zu einer Kreativ- und Wissensökonomie, in der sehr viele Arbeiten am Computer von einem beliebigen Ort mit Internetzugang aus erledigt werden können. Warum also nicht mal um 4 Uhr das Büro verlassen, um im Café oder abends zu Hause weiterzuarbeiten? Smartphones und Laptops verwandeln den Arbeitsplatz in ein mobiles Büro. In unserer Welt zerfließen die Sphären aus Arbeit und Privatleben wie die Milch und der Espresso in unserem Latte Macchiato. Wir lesen auch nach Feierabend Arbeitsmails, wollen dann aber im Büro auch Facebook nutzen dürfen. Was an diesem Zitat offensichtlich wird: Die Integration in die Ökonomie kann reibungslos sein. Die funktioniert dann aber eben nicht über ein ausgeweitetes materielles Bedürfnis, welches über Massenkonsum erzeugt und befriedigt wird, sondern die Reproduktion braucht andere Anreize. Das hohe Reflexionspotenzial, was dem Bildungsstand der Kreativwirtschaft entspricht, braucht etwas anderes als Freizeitparks und Neuwagen. Es braucht beispielsweise nachhaltigen Konsum. Es braucht einen befriedigenden Konsum. Unsere These ist, dass Konsumkritik in diesem Zusammenhang ein Aspekt von Sinnsuche ist, mit der sich ein Teil der Produzentinnen und Produzenten zu einer immanenten Modernisierung des fortgeschrittenen Industriekapitalismus zusammenfindet bzw. dazu beiträgt. Das lässt sich vergleichen mit einem Blick auf heute schon fast vergangene linke Debatten über den Formwandel von Herrschaften in den 1990er Jahren. Damals wurde vor allen Dingen im Zusammenhang von Pop und Kultur die Frage gestellt, ob denn überhaupt sowas wie subkulturelle Rebellion noch möglich ist. Und diese Frage wurde anhand des Übergangs von der sogenannten Disziplinargesellschaft zur Kontrollgesellschaft beschrieben. Disziplinargesellschaft meint eine Gesellschaft mit sehr klaren Grenzen. Die Individuen werden über bestimmte Institutionen wie Familie, Schule, Militär, Fabrik, Gefängnis auf Normalität zugerichtet. Die Funktionsweisen dieser Institutionen beruhen vor allen Dingen auf Strafe und Disziplin. Deswegen Disziplinargesellschaft. Demgegenüber Kontrollgesellschaft, und das ist ein Begriff, den Deleuze prägt, Gilles Deleuze. Hier ist es so, dass es eine Verlagerung stattfindet, weg von diesen von außen auf die Individuen aufsetzenden Einschließungsmilieus hin zu eher zu Selbstführungstechniken, etwas, was internalisiert wird. Die Normalisierung in der Gesellschaft findet durch eine Internalisierung von Verhaltensnormen statt. Es gibt den Zwang oder die Entwicklung hin zu permanenter Selbstoptimierung, wo wir sagen, ja, passt das nicht hervorragend zusammen, leider hervorragend zusammen. Damals war die Debatte so, dass man irgendwann gesagt hat, Jugendkulturen und Popmusik hatten bei dieser Entwicklung zur Kontrollgesellschaft eine unbeabsichtigte Avantgarde-Funktion. Der kulturelle Wert schlechthin, Spaß, hat die Produktions- mit der Konsumptionssphäre untrennbar vermischt. Heute sieht Arbeit aus wie Freizeit und Freizeit, wenn man an Extremsport denkt, wie Arbeit. Zudem kam dieses hohe Maß von Selbstausbeutung und Identifikation, was im Kreativkapitalismus gefordert wird, hatte eine Quelle, auch in rebellischen und kritischen Formen von Subkultur, die ganze Do-it-yourself-Einstellung, das freiwillige Leben auf einem relativ bescheidenen Niveau, aber was trotzdem immer auf Produktion von Kulturprodukten gerichtet war, das ließ sich natürlich herrlich in so einer Internetökonomie etc. verwerten. Dieses alternative Milieu der Konsumkritik ist demnach heute erneut Vorreiter einer Modernisierung innerhalb des Kapitalismus, zumindest auf dem politischen und kulturellen Begriff gebracht, würden wir sagen, da lässt sich das schon als Integration bezeichnen. Wir denken, dass diese Konsumkritik zu einer Art neuer Konsumentenavantgarde wird, die die Durchsetzung eines neuen Nachhaltigkeitskapitalismus vorantreibt. Also sowohl in Bezug auf diese politisch-kulturelle Reproduktion als auch mit Blick auf die Funktion des Konsums bei der Lösung von Verwertungsproblemen sehen wir die Konsumkritik heute eher kritisch und würden sagen, wir machen da erstmal nicht mehr mit.
Uli Schuster mit einer Aufnahme von einem Vortrag, den er in Halle gehalten hat. Slogan da: Konsumkritik ist nichts anderes als kapitalistische Selbstoptimierung.